ARD.
Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Das war so einer der ersten Frühlingsabende. Ich war draußen noch unterwegs, saß an der Straße am schönsten Café hier in Bremen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zusammen. Alles nett und entspannt, ne? Und plötzlich denke ich, was juckt mich da am Bein jetzt so komisch? Und dann war klar, die Mücken sind schon wieder unterwegs. Die Saison hat begonnen. Inzwischen sind noch viele mehr dazu gekommen, auch hier in Norddeutschland teilweise. Bei dir im Süden vielleicht auch schon welche unterwegs, Mario?
Ja, ein paar zumindest. Und was ich so nervig an denen finde, die stechen ja nicht nur, sondern auch dieses ekelhafte Summen. Also nachts kannst du dir richtig wahnsinnig werden, wenn du im Schlafzimmer bist und du hörst dann auf einmal diese Summen.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das hier etwa? Ein Traum.
Genau da.
Da ist man dann direkt auf 180, wenn man das plötzlich so ganz nah am Ohr auch gerne hört. Ich werde dann wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ich werde wild, aber ich hole mir dann irgendwie, eine Zeitung und versuche dann so ein bisschen um mich zu schlagen. Aber trotzdem schafft es die Mücke, mich zu stechen. Hast du eine Ahnung, wie die das hinkriegt?
Also da werden wir heute noch ganz klar drüber sprechen. Ich muss sagen, Stechmücken sind aber auch äußerst interessante Tiere. Die haben wirklich, also neben ihrem ekelhaften Summen, eine ganze Menge anderes zu bieten.
Ja, die haben vor allen Dingen mein Blut zu bieten, nachdem sie bei mir irgendwie angekommen sind. Ja. Aber ich sehe schon, du willst mich und die Hörerinnen und Hörer vom Thema Faszination Stechmücke überzeugen. Ob du das schaffst, werden wir rausfinden in dieser Ausgabe von Wie die Tiere hier in der ARD Audiothek. Willkommen dazu und lasst euch nicht stechen beim Zuhören, ne? Gemeinsam entdecken wir die Tierwelt seit fast 4 Jahren schon. Das hier ist Folge 98 und bis Folge 100 machen wir diesen Podcast hier auch noch. Der Biologe meines Vertrauens ist Dr. Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Und bevor wir in diese Mücken-Spezialausgabe einsteigen, lasst uns ganz kurz Danke sagen für eure tollen Kommentare und die lieben Nachrichten. In den vergangenen Wochen haben wirklich viele uns geschrieben, dass sie es schade finden, dass Mitte Juni unsere letzte Wie die Tiere-Ausgabe rauskommt. Das war wirklich alles sehr, 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 sehr schön zu lesen. Wir haben auch versucht, auf alle Nachrichten zu antworten. Es sind aber auch viele gewesen. Vielleicht ist auch mal eine Antwort durchgerutscht. Einfach an alle ein großes Dankeschön. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Oder Mario, das war schön zu lesen.
Ja, also danke auch von mir. Das waren unglaublich viele und es waren vor allem auch sehr nette Zuschriften. Und es waren sogar ein paar dabei, die sind mir so ein bisschen direkt ans Herz gegangen.
Ja, ne? Also ich habe auch ein paar Nachrichten irgendwie doppelt gelesen, weil ich mich so drüber gefreut habe.
Ja.
Werden wir in unserer letzten Ausgabe auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir freuen uns aber, dass ihr jetzt hier in dieser Folge mit uns dabei seid, bevor wir dann aufs große Finale zusteuern. So. Und wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr, wir gucken nicht nur auf die flauschigen Tiere, die alle lieben, sondern hin und wieder tauchen bei uns auch Tiere auf, die bei uns Menschen, ja, ich sag mal einen zweifelhaften Ruf haben. Das kann man für Mücken auf jeden Fall behaupten, denke ich. Denn jetzt gucken wir uns die mal genauer an und fangen bei dem Moment an, in dem man realisiert, wir haben es gerade auch schon so ein bisschen nachgespielt, verdammt, hier ist irgendwo eine Mücke in der Nähe. Im Ohr hat man plötzlich dieses fiese Summen. Das ist, finde ich, schon das Schlimmste an denen irgendwie. Wie machen die Mücken dieses Geräusch?
Ja, was glaubst du denn, wie die das machen?
Ja, weiß ich nicht. Also, was glaube ich, wie die das machen? Wahrscheinlich, also ich hätte jetzt im ersten Moment gedacht, die machen irgendwie den Mund auf und dann entsteht da so ein Geräusch, so weißt du, wenn die so sagen, Achtung, hier komme ich, und das ist das Summen. Das wäre meine Vorstellung. Stimmt das?
Nee, es ist ein bisschen anders. Also dieses Summen, das entsteht vorne im Körper von den Mücken, weil wenn die jetzt mit den Flügeln schlagen, dann zieht sich vorne im Körper die Flugmuskulatur erst zusammen und entspannt sich dann anschließend wieder. Und diese Bewegung, also zusammenziehen und entspannen, das geht blitzschnell vonstatten. Und das bringt nicht nur die zarten Flügel von den Mücken zum Schwingen, sondern auch die umgebende Luft. Und genau dadurch entsteht jetzt das Geräusch, das wir eben als dieses nervtötende Summen, als diesen nervtötenden Summton wahrnehmen.
Also das entsteht nicht eben in der Kehle, wie ich jetzt gedacht hätte, oder im Mund, sondern kommt anders zustande. Die Mücken bringen die Luft im Prinzip zum Schwingen und wir hören dann diesen typischen Mückensound. Aber ist das nicht eigentlich total blöd für die Mücken? Also wenn die dieses Geräusch jetzt nicht machen würden, ja, dann würde ich sie ja gar nicht hören erst. Und die könnten mich dann wirklich unbemerkt stechen. Ich würde sie auch nicht versuchen wegzuklatschen oder so.
Ja, also das ist schon richtig, was du sagst. Dieses laute Summen, das ist eigentlich ein evolutionäres Handicap. Also wenn die lautlos fliegen würden, das wäre wesentlich vorteilhaft.
Ja, aber warum machen sie dann trotzdem dieses Geräusch?
Ja, weil das Summen, das erfüllt bei den Stechmücken einen sehr wichtigen Zweck. Ja, das hat sogar einen existenziellen Sinn, weil dieses Summen, das hilft den Stechmücken bei der Fortpflanzung. Weil Wissenschaftler haben rausgekriegt, dass das Gesumme dazu dient, einen Partner zu finden.
Also was bedeutet das jetzt? Das ist irgendwie so ein Erkennungszeichen für die, dass die dann kommen oder wie?
Ja genau, das heißt, also es ist ein Erkennungszeichen, weil die Männchen die summen in einer deutlich höheren Frequenz als die Weibchen. Die Weibchen, die schlagen langsamer mit den Flügeln und dadurch erzeugen die ein tieferes Geräusch. Und dieser tiefe Sound, möchte ich jetzt mal sagen, der wirkt offensichtlich auf die Männchen unwiderstehlich und das versetzt sie wirklich in einen wahren Begattungstaumel.
Oh Gott, also, ja, das ja, ist schon ist ordentlich. Das. Ja, das tiefe Summen der Weibchen führt dazu, dass die Männchen unbedingt Sex wollen.
Also, wenn du das auf menschliche Kategorien überträgst, kannst du ganz klar sagen, ja.
Okay.
Und was die Evolution angeht, da wäre zwar eine Stechmücke erfolgreicher bei der Nahrungssuche, wenn sie stumm wäre, aber bei der Partnerwahl hätte ich ziemlich schlechte Karten. Und jetzt kann ich dir noch was sagen, damit kannst du auf jeder Gartenparty im Sommer wirklich richtig Eindruck schinden.
Jetzt kommt wieder so Typisches, wie die Tiere wissen, wenn man da, ja, ist doch so, Mario, also nichts gegen die Infos, die du hier gibst, aber wenn man diese Infos auf einer Party erzählt, dann kommt das entweder richtig gut an oder man geht danach garantiert alleine nach Hause. Also zu den Mücken. Was sollen wir uns da besonders merken? Was ist jetzt deine Knallerinformation?
Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du jetzt zum Beispiel an einem Sommerabend im Garten bist, dann musst du nur einen ganz bestimmten Ton summen, nämlich ein eingestrichenes C. Alle, die eine musikalische Ausbildung haben, die werden bestimmt wissen, wie das geht. Mhm. Und wenn du diesen Ton summst, dann wird sich der nächstbeste Schwarm an männlichen Stechmücken in deine Richtung bewegen, also auf dich zufliegen. Weil die glauben dann einfach, du bist ein paarungsbereites Mückenweibchen.
Das hilft ja auf jeder Gartenparty total, um neue Freunde zu finden. Guck mal, ich kann Mücken anlocken. Da freuen sich dann alle, ne?
Ja, du musst erstmal die gute Nachricht sehen. Also nicht alle Mücken stechen, sondern nur die Weibchen. Das heißt, wenn du männliche Mücken um dich rum hast, dann passiert dir nichts.
Okay.
Weil die Männchen, die ernähren sich rein vegetarisch und die stillen ihren Energiebedarf zum Beispiel mit süßen Pflanzensäften.
Das heißt, das Blut ist nur für die Weibchen wichtig.
Genau, weil nachdem die Stechmückenweibchen durch die Männchen befruchtet worden sind, da brauchen die eine Nahrung mit sehr viel Eiweiß, weil die wollen ja Eier produzieren und im Blut ist sehr viel Eiweiß drin und deshalb mögen die eben unser Blut.
Das heißt, im Prinzip ohne uns und unser Blut gäbe es gar keinen Mückennachwuchs.
Stimmt, genau. Also wobei jetzt Stechmücken nicht nur bei uns Menschen saugen, sondern auch bei anderen Säugetieren, zum Beispiel bei Kühen und sie saugen auch bei Vögeln.
Ah ja, okay, das ist jetzt ein schwacher Trost. Wir sind nicht die Einzigen, die von Mücken gestochen werden. Ist denn Stechmücke gleich Stechmücke bei uns in Deutschland oder gibt es da unterschiedliche Arten?
Es gibt da viele unterschiedliche Arten, aber es gibt zwei Stechmückenarten, die uns in Deutschland in allererster Linie plagen. Also das sind zum einen die sogenannten Überschwemmungsmücken. Das sind Mücken, die legen ihre Eier in die Gebiete ab, die von großen Flüssen, wie zum Beispiel der Elbe, der Oder, der Donau oder vor allem vom Rhein bei einem Hochwasser überschwemmt werden. Das heißt, kommt das Hochwasser, schlüpfen die Larven, leben eine Zeit lang im Wasser und entwickeln sich dann über ein Puppenstadium zum fertigen Insekt. Und dieses fertige Insekt, das sticht dann.
Okay, das ist dann später ein bisschen unterwegs und piekst mir dann irgendwie in den Arm. Und was ist das andere für eine Art?
Das sind die sogenannten Hausmücken. Also die legen ihre Eier in Kleinstgewässer ab, zum Beispiel in eine Regentonne oder in einen Gartenteich. Und wenn du jetzt bedenkst, ein einziges Weibchen kann bis zu 300 Eier legen, also da können in so einer Regentonne mal ganz schnell ein paar tausend Stechmückenlarven zusammenkommen. Und da steht dir natürlich dann eine ganz massive Plage direkt ins Haus.
Vögel und andere Tiere, die freuen sich so irgendwie, wenn da ein Gartenteich oder eine Regentonne ist, weil sie da was zu trinken finden. Aber ja, also die Mücken freuen sich dann darüber auch. Aber für uns ist das dann im Nachhinein ein bisschen nervig, wenn da so viele Mücken unterwegs sind. Ist das denn ein Problem, wenn so viele Mücken bei uns umherschwirren? Also müssen wir uns da vielleicht auch irgendwie Sorgen machen, wenn es ums Thema geht, Insekten, die Krankheiten übertragen können? Können Mücken das tun?
Also unsere heimischen Mücken können das nicht. Aber es gibt ja eine zugewanderte Stechmückenart. Das ist der asiatische Tigermoskito. Tigermoskito heißt er deshalb, weil der hat so eine auffällige schwarz-weiße Musterung am Körper und auch an den Beinen. Und das ist ein Insekt, das kann zum Beispiel gefährliche Viren übertragen, zum Beispiel das Westnilvirus, das Gelbfiebervirus und die Erreger des Denguefiebers.
Ganz kurz erklärt mal, wie kommt diese Mücke überhaupt zu uns nach Europa? Weil du hast gesagt, das ist eigentlich, also dieser Tigermoskito, eher aus dem asiatischen Raum, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also eingeflogen ist der nicht. Also der hat sich eher als blinder Passagier betätigt. Das heißt zum Beispiel, wenn Autoreifen von Asien nach Europa transportiert werden. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel diese Reifen in Indien im Freien lagern und es regnet, dann sammelt sich in diesen Reifen Wasser. Und die Tigermoskito-Weibchen, die kleben dann ihre Eier an die Innenwand dieser Reifen. Und dann werden die Reifen nach Europa transportiert, sagen wir mal nach Italien. Und wenn es dann wieder regnet und es auch draußen schön warm ist, das sind dann die idealen Bedingungen für die Eier, die immer noch im Reifen kleben. Dann schlüpfen die Larven, die entwickeln sich weiter zum fertigen Insekt. Das ist zumindest eine Möglichkeit, wie solche Insekten, also wie der Tigermoskito in Europa Fuß fassen kann. Und wenn die Temperaturen bei uns weiter immer etwas wärmer werden, dann sind es natürlich noch bessere Bedingungen für die Tigermoskitos.
Also so kommen die zu uns. Und ist das jetzt wirklich gefährlich, dass diese Mücken unterwegs sind? Muss man sich da Sorgen machen?
Also theoretisch, und die Betonung liegt jetzt auf theoretisch, kann der Tigermoskito gefährliche Krankheiten übertragen und diese Krankheiten können sich auch ausbreiten. Aber der Tigermoskito kann natürlich nur Viren übertragen, wenn er vorher Blut saugt, wo diese Krankheitserreger schon drin sind. Ja? Aber also wenn der Tigermoskito nicht bei einem erkrankten Menschen vorher Blut saugt, dann überträgt er natürlich auch keine Krankheiten.
Die Krankheiten kommen also sozusagen nicht von alleine in den Tigermoskito rein und da verbreitet die dann. Das heißt, dass jetzt irgendwie eine Epidemie kommt durch die Tigermoskitos, also viele Leute auf einmal krank werden, das kommt jetzt in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich nicht in Frage.
Nein, also sehr wahrscheinlich nicht. Also dafür müssten schon sehr viele vorher infizierte Menschen bei uns in Deutschland leben. Und das ist ja nicht der Fall.
Wenn wir mal auf die Mücken gucken, die heimisch bei uns sind, wie können wir uns vor denen dann so ganz allgemein schützen? Du hast mir vor einiger Zeit, ich erinnere mich hier im Podcast schon mal gesagt, sowas wie abends das Licht ausmachen im Schlafzimmer. Da lachst du schon, weil du weißt, dass ich damals dachte, das wäre irgendwie total klar. Licht an, kommen die Moskitos oder die Mücken rein. Ne? Aber das bringt gar nicht so
aus,
viel.
Licht aus, du bleibst verschont.
Ja, genau, das bringt gar nicht so viel.
Also ganz klar, du kannst im Sommer das Licht im Schlafzimmer wirklich anlassen. Stechmücken kommen dadurch nicht rein. Das ist wirklich ein sehr weit verbreitetes Märchen, dass ein helles Licht überhaupt, dass das Stechmücken anlockt.
Aber wovon werden sie denn dann angelockt? Weil die kommen ja rein zu mir.
Durch ganz verschiedene Dinge. Zum einen durch das Kohlendioxid, das du ausatmest. Und eben auch durch unseren Schweiß und vor allem, wie unser Schweiß zusammengesetzt ist. Diese beiden Faktoren, die ziehen die Moskitos wirklich magisch an.
Das heißt, es kommt auf meine Ausdünstung an?
Genau, so ist es. Also man hört ja manchmal so Sätze wie, ich werde öfter gestochen, weil ich süßes Blut habe. Und so ganz falsch ist diese Aussage nicht, weil die Zusammensetzung unseres Bluts, die bestimmt ja auch den Geruch, der über die Haut abgegeben wird. Also das Blut eines Menschen ist sicher nicht süßer als das eines anderen. Aber für die Mücke riechen wir unterschiedlich und das Blut schmeckt auch unterschiedlich. Und deshalb werden eben einige Menschen bevorzugt gestochen und andere werden verschont oder weitestgehend verschont. Es gibt ja auch dieses Gerücht, dass Frauen häufiger gestochen werden als Männer. Ja, das ist auch wirklich ein sich hartnäckig haltender Irrglaube. Das ist einfach so, Frauen empfinden die Stiche von Mücken einfach intensiver als Männer, weil sie zum einen eine dünnere Haut haben, und weil sie auch meistens eine geringere Körperbehaarung haben und da können sie einfach dann besser gestochen werden.
Und was soll ich denn jetzt machen? Also ich kann ja meine Ausdünstung nicht so ohne weiteres stoppen. Ich rieche so, wie ich rieche. Wunderschön übrigens. Was ist denn jetzt der beste Schutz? Was kann ich da tun?
Also der beste Schutz ist ein sogenanntes Repellent, also ein Abwehrmittel, das du auf die Haut aufträgst. Also wer wirklich gut funktionieren soll oder wer auch wirklich gut funktioniert, das sind zum Beispiel Mittel, in denen ein Wirkstoff namens DEET enthalten ist. Allerdings kann der in manchen Fällen Allergien auslösen und er ist auch nicht sonderlich umweltfreundlich, wenn er ins Wasser gelangt. Also den soll man wirklich nur nutzen, wenn es wirklich sein muss. Es gibt noch viele andere Mittel, auch sogenannte Hausmittel, also ätherische Öle oder diese Ultraschallpiepser oder Knoblauchverzehr oder Lavendel auf dem Balkon. Die hat alle die Stiftung Warntest getestet und hat sie dann doch eher als eher unwirksam eingestuft.
Ich hatte mir tatsächlich mal irgendwie so ein spezielles Öl aus der Apotheke geholt und das in so einer Schale dann so ans Fenster gestellt. Das hat wirklich nicht so gut funktioniert. Da müsste man noch ein bisschen weiter rumprobieren. Vielleicht war ich aber auch einfach zu interessant für die, beziehungsweise mein wahnsinnig guter Duft, um das nochmal zu erwähnen. Wie die Mücken das hinbekommen, zu überleben, obwohl ich wie ein Wahnsinniger mit einer Zeitung oder mit einer Fliegenklatsche nachts im Schlafzimmer unterwegs bin, Das werden wir gleich noch klären hier in dieser Ausgabe. Vorher ist aber wieder Zeit für ein Tier, das ihr mir geschickt habt. Und das ist viel sympathischer als eine Mücke.
Weirde Tiere.
Wir nehmen uns immer wieder auch die Zeit, mal eine Pause vom Thema der Folge zu machen und wollen auch Tiere feiern, die ungewöhnlich aussehen oder besondere Fähigkeiten haben. Und dass wir hier auch Tiere mit komischen Namen mögen, das wisst ihr. Und das weiß vor allem Marlon. Und er hat mir einen Fisch geschickt. Der sieht super aus. Und er hat einen tollen Namen und damit gehört er unbedingt in unseren Podcast. Es ist der Kuhfisch, der im Indischen Ozean und auch im Pazifischen Ozean lebt. Was glaubst du, Mario? Was hat der Kuhfisch mit einer Kuh zu tun? Ich gebe dir einen Tipp, ein Euter hat er nicht, leider.
Also es hat nichts mit Milch zu tun, nee. Oder vielleicht damit, dass er schwarz-weiß gefleckt ist.
Nee.
Ich glaube, es hat eher sowas mit seinem Kopf zu tun. Ist das richtig?
Du bist informiert, Mario, natürlich. Ich fange mal so an, weil ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. Ich finde den Kuhfisch super und tatsächlich auf seinem Kopf hat er zwei lustige Hörner, die ein bisschen auch wirklich an die Hörner einer Kuh erinnern. Deswegen heißt er auch, Achtung, gehörnter Kuhfisch. Der Name wird noch viel besser, ja? Also sonst hat er wirklich wenig mit Kühen zu tun, auch wenn ich das sehr lustig gefunden hätte. Wenn er noch irgendwie Milch geben würde, tut er nicht. Auch optisch sieht er ganz anders aus als eine Kuh unter Wasser. Er wird bis zu 45 cm groß. Ich würde sagen, der Körper ist so ein bisschen eckig oder trapezförmig irgendwie, ja? Und er gehört sogar, da kommt jetzt der nächste tolle Name, zu den Kofferfischen. Also so schön eckig irgendwie, so wie so ein traditioneller Koffer, den man irgendwie so hat. Und er ist auch ziemlich gelb. Sehr schick finde ich das. Besonders von unten ist er wirklich so gelb wie eine Zitrone. Und oben ist er so ein bisschen bräunlich, grünlich. Das ist auch ganz gut, glaube ich, weil so kann man ihn nicht so leicht entdecken am Meeresgrund. Da ist er so ein bisschen getarnt, wenn man von oben rauf guckt. Also ein durch und durch sympathischer Fisch, würde ich sagen. Was sagst du dazu?
Ja, für uns Menschen wahrscheinlich sehr sympathisch, aber anderen Fischen kann der wirklich gefährlich werden, weil er hat eine giftige Haut. Und bei Gefahr kann er dieses Gift ins Wasser abgeben und das kann dann tödlich für andere Fische sein. Also für die ist er dann nicht mehr so sympathisch.
Nee, okay, ja.
Jetzt bleibt aber noch die Frage, wieso hat er diese kleinen Hörner auf dem Kopf? Hast du da was rausgefunden?
Yes, ich habe mich eingelesen. Zumindest eine Vermutung habe ich gefunden. Es könnte nämlich sein, dass er diese Hörner hat, damit größere Fische zum Beispiel ihn nicht so leicht verschlucken können. Das ist irgendwie auch so ein Schutz und gleichzeitig kann er sich ja auch ein bisschen damit wehren. Das würde auch Sinn ergeben, aber ich finde noch viel schöner eine Sage. Und zwar eine Sage, die auf einer Insel entstanden ist, die zwischen Indien und Sri Lanka liegt. Und diese Sage oder Erzählung, die besagt, das sind angeblich wirklich Kühe, die sich aber zu Fischen entwickelt haben. Mhm. Deswegen eben die Hörner. Und zur Sage gehört auch, dass die sich eben nicht mehr von Gras an Land, ja, auf einer Wiese ernähren, sondern jetzt eben von Seegras. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Stimmt nicht so ganz. Also die ernähren sich auch nicht von Seegras, sondern eher von so kleinen Minitierchen, die im Wasser rumschwimmen. Ne? Aber trotzdem, der Kuhfisch ganz vorne dabei, wenn es ums schicke Aussehen unter Wasser geht. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder?
Ja, absolut. Übrigens, der hat auch so kleine Flossen. Die sehen so ein bisschen aus wie ein Propeller, wenn er schwimmt. Also, wenn du den mal im Ozean siehst, der erobert zielsicher dein Herz.
Und die Herzen unserer Hörerinnen und Hörer bestimmt auch. Also folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal. Da heißen wir ja Wie die Tiere auch. Und da werdet ihr in den kommenden Tagen auch nochmal was von mir sehen zum Kuhfisch. Hast du den schon mal irgendwo in freier Wildbahn gesehen, Mario?
Leider noch nicht. Ja, okay. Aber kommt vielleicht noch. Ich gehe noch mal ein paar Mal tauchen.
Ja. Vielleicht siehst du aber auch so eine Kuh irgendwie, die unterwegs ist.
Naja, gut. Die Seegras frisst
ja natürlich. Genau. Wir kommen in dieser Folge einem Tier so nah, das, glaube ich, niemand von uns gerne bei sich in der Nähe eigentlich haben möchte. Es sind die Stechmücken. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich bin so drauf. Also ich höre plötzlich nachts dieses Summen und dann, es ist jetzt nicht besonders tierfreundlich, sorry. Aber dann bin ich direkt irgendwie mit einer zusammengerollten Zeitung unterwegs oder so. Aber also es ist so, in dem Moment überwiegt einfach meine blanke Angst und auch Genervtheit und die Sorge, gestochen zu werden. Nur Mario, so richtig treffsicher, ich habe es eben schon gesagt, bin ich da jetzt nicht. Also Die fliegen immer weiter, wenn ich unterwegs bin und die versuche irgendwie wie zu erwischen. So. Wie kriegt dieses kleine Insekt das hin, dass die mir so geschickt ausweichen? Was ist deren Strategie?
Du wirst lachen, das haben Forscher aus den Niederlanden getestet und auch rausgefunden. Und die haben einen total coolen Versuchsaufbau gehabt. Die haben zunächst mal eine künstliche Flugarena gebaut. Und dann haben die abwechselnd Exemplare von einer tagaktiven Mücke und einer nachtaktiven Stechmücke in diese Arena gesetzt. Und die Attacke einer menschlichen Hand, also deiner Hand auf die Stechmücken, die haben sie mit einer mechanischen Fliegenklatsche simuliert.
Das finde ich erstmal schön. Also das heißt, die haben wirklich so eine Art, ja, so eine Arena gebaut, wo die Mücken unterwegs sind. Wie ging das dann weiter?
Also immer, wenn eine Mücke in Reichweite der Fliegenklatsche gekommen ist, hat die Fliegenklatsche einen Schlag ausgelöst. Und die Reaktion der Stechmücken, die haben dann die Wissenschaftler mit so einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgezeichnet. Das alles wurde bei verschiedenen Lichtbedingungen getestet, also bei vollkommener Dunkelheit, aber bis hin zu trübem Tageslicht. Und damit wollten die Wissenschaftler rauskriegen, was für eine Fluchtstrategie haben die Mücken? Und sie wollten natürlich auch wissen, ob Helligkeit und Dunkelheit diese Fluchtstrategien beeinflusst.
Und ist das so? Also beeinflusst die das irgendwie?
Ja, das tut es durchaus. Also wie stark das Tageslicht ist, das spielt für die Ausweichstrategie eine große Rolle. Diese tagaktive Mückenart, die setzt auf ihre Facettenaugen, die sind ja bei Tageslicht äußerst leistungsfähig und die fliegt dann ganz gezielte Ausweichmanöver. Das heißt, die sieht die Gefahr kommen und reagiert dementsprechend.
Also die ist auch einfach super reaktionsschnell und sieht die Gefahr zum Beispiel in Form einer zusammengerollten Zeitung auf sie zukommen. Was macht aber die Mücke, die das eben nicht so gut sieht, weil sie in der Dunkelheit unterwegs ist?
Also die kann natürlich nachts, du hast ja schon gesagt, die Gefahr nicht so gut sehen und deshalb setzt die auf eine Vorsichtsmaßnahme. Die fliegt generell, auch wenn sie nicht von der Fliegenklatsche oder einer Zeitung bedroht ist, schneller und sie fliegt auch mit deutlich mehr Kurven als die tagaktive Mücke. Das heißt, die nachtaktive Mücke, die setzt eher so auf unregelmäßige Flugbahnen, die ihr Gegner nicht vorhersagen kann. Mhm. Das ist also eine ganz gezielte Vorsichtsmaßnahme.
Also die fliegt einfach immer irgendwie Schlangenlinien oder Zickzackmuster oder wie auch immer. Kommt sie damit immer durch? Also überleben die deshalb wirklich immer? Ist das auch getestet worden in dieser Mückenarena?
In der Mückenarena, ja, also ganz erstaunlicherweise sind die meisten Mücken dieser Attacke der Fliegenklatsche entkommen. Man hat über 10.000 Attacken mit der Kamera aufgezeichnet und die mechanische Klatsche hat die Mücken gerade mal in 8% der Fälle erwischt.
Das entspricht auch ungefähr meiner Trefferrate, würde ich sagen. Ich versuche die zu erwischen, während sie fliegen oder wenn sie sich gerade hingesetzt haben. So. Und also wirklich, sie fliegen dann wirklich lustig weiter. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit schon dieses Mückensummen noch so im Kopf vom Anfang der Folge. Und ihr vielleicht auch. Oder vielleicht hört ihr diese Folge ja auch irgendwie draußen auf dem Balkon oder so und hört auch dieses Mückensummen und würdet jetzt gerne ein bisschen Abwechslung haben, oder? Wir hätten vielleicht noch ein paar andere Geräusche. Vielleicht auch ein paar schöne Tiergeräusche.
Welches Tier klingt hier?
Ah, so ein Glück. Es ist jetzt Zeit für unser hochbeliebtes Tiergeräusche-Quiz. Und unser Spiel. Ich habe ein bisschen Überraschung versucht zu spielen, Mario. Ist mir das gelungen?
Da, natürlich ist es dir gelungen.
Unser Spielleiter Marcel aus dem Bremen 2-Team ist auch schon im Studio. Hallo.
Ja, moin.
Wie ist das denn bei dir, Marcel? Deine Liebe oder Antipathie gegenüber Mücken, wie sieht es da aus?
Es ist wirklich das unbeliebteste Tier bei mir. Also ich mag Tiere sehr, sehr gerne in allen möglichen Facetten, aber nicht Mücken. Ich erinnere mich immer dran, wie wild auf die Jagd gegangen bin in meiner alten WG in Studienzeiten und einmal im Zimmer meines Mitbewohners war und eine Mücke an der Glasscheibe saß.
Oh Gott.
So ein altes Fenster. Und danach waren wir dann lange mit dem Glaser beschäftigt, weil ich habe es tatsächlich geschafft, diese Scheibe zu zerstören, aber die Mücke ist einfach weitergeflogen.
Hast du die versucht, mit einem Hammer zu jagen oder wie?
Nee, mit der bloßen Hand. Und
es war
ein relativ teures Fenster. Genau, ich kann das sehr bestätigen, was du sagst. Die sind sehr, sehr reaktionsschnell.
Ja, oder sie fliegen extra so, dass man irgendwie nicht sie auf den ersten Blick erwischt und schlägt dann vielleicht auch daneben. Ne? Also die sind schon irgendwie echt gewieft. Dann hoffen wir, dass das Geräusch, was wir jetzt hören, ein wenig Freundlichkeit versprüht vielleicht, ein wenig Zugewandtheit und vor allen Dingen so ist, dass ich es errate. Denn es steht nach letzten Erhebungen, Marcel, stimmt das 8-2?
Das habe ich auch, ja.
Wie oft müsste ich jetzt, wie viele Punkte, ja du sagst ups, es fällt mir schon länger auf, Mario, dass ich hier irgendwie mal nachholen muss. Ein Hörer hatte letztens empfohlen, dass wenn ich richtig liege, vielleicht die doppelte Punktzahl bekomme, vielleicht erhöhen wir auf die vierfache. Wir schauen mal. Sollen wir loslegen, Marcel?
Vierfach finde ich eigentlich ganz gut. Dann hast du auf jeden Fall noch eine gute Chance.
Aber einigen wir uns auf dreifach?
Vielleicht können wir die Frage auch beantworten, falls es dazu kommt.
Ja, okay, wir sind still. Wir hören mal zu, ja? War das eine pupsende Maus?
Das war ein Gecko.
Oh, bitte.
Och, Mario.
Ja.
Du hast recht. Das ist ein Gecko gewesen.
Kann ich das nochmal hören? Wollte ich sagen, kann ich das bitte nochmal hören?
wie so ein kleiner bellender Hund, ein sehr, sehr kleiner. Hm?
Hast du das schon mal in freier Natur gehört oder warum wusstest du das jetzt so schnell?
Ich hab das tatsächlich schon mal in Spanien bei den Geckos, die da immer unter den Lampen sitzen, da hörst du diese Geräusche tatsächlich manchmal.
Wunderbar.
Bei den Mauergeckos.
Also, da können wir nichts, also da kann ich nichts sagen,
Marcel. Beeindruckend, das war, würde ich sagen.
Da hat er nicht geschummelt, da hat er nicht...
Nee. Ja. Einfach die Kraft der
Als
Erfahrung.
Als ob ich sonst immer schummeln würde.
Naja, du redst manchmal schon ein bisschen erratisch so umher, muss ich auch sagen.
Ja.
Aber gut, da hattest du wirklich ein klares Ziel vor Augen. Marcel, trotzdem danke.
Ja, sehr gerne.
Er stellt sich nicht die Fragen.
Marcel, vielen Dank.
Das war kurz und schmerzhaft für dich, Daniel.
Ja, gut. Das hatte ich mir wirklich ganz anders alles ausgemalt, als ich mir dieses Spiel ausgedacht hatte. Ich habe schon mal gesagt. Danke Marcel dafür, danke Mario, dass du mir wieder einen Punkt abgeluchst hast. aber ich freue mich auch über das ganze Mückenwissen, was ich aus dieser Folge mitgenommen habe. Also welche Mücken wie summen, warum sie das tun und warum sie mein Blut vielleicht auch so toll finden. Mir geht es ein bisschen wie Marcel. Ich liebe Tiere unfassbar, aber bei den Mücken fällt es mir dann immer schwer und ehrlicherweise auch nach dieser Ausgabe fällt es mir weiterhin schwer. Hast du vielleicht in der nächsten Folge, Mario, ein Tier für mich, das eher einen Platz in meinem Herzen findet?
Ich weiß nicht so. Also ich weiß ja, du stehst gern auf sehr bunte und sehr flauschige Tiere.
Ich bin ein einfacher Typ. Solche Tiere mag ich, ja.
In der nächsten Folge gucken wir aber dahin, wo es wenig Licht gibt, wo es immer ein bisschen feucht ist. Wir schauen in Höhlen rein. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein Hundertfüßler oder so ein Grottenolm wirklich zu deinen Lieblingstieren werden kann. Aber über die werden wir auf alle Fälle sprechen.
Ja, okay, ich warte mal die nächste Folge ab, dann schalte ich das dann nach, ob der vielleicht zu meinem Lieblingstier noch dazugehören wird.
Ach komm, so ein Grottenolm, wunderbar.
Ich bin auf den Hundertfüßler vor allen Dingen gespannt. Der krabbelt also in 2 Wochen durch unsere nächste Folge Wie die Tiere, die dann tatsächlich schon die letzte reguläre Folge von uns ist. Danach kommt dann ja noch unsere große Abschiedsfolge mit euren Tiervorschlägen. Dafür, wie gesagt, vielen Dank, es sind viele schöne Vorschläge eingegangen. Das hat uns alles sehr gefreut und auch gerade für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer kommt jetzt noch ein Tipp, denn auch von euch haben mich viele Nachrichten erreicht. Wenn unser Podcast im Juni vorbei ist, dann könnt ihr gerne umswitchen zu einem anderen schönen Tier-Podcast, auch hier in der ARD Audiothek. Da heißt Anna und die wilden Tiere, kommt vom Bayerischen Rundfunk. Auch gerne mal reinhören, den Link dazu packen wir euch in unsere Shownotes. Wie die Tiere dann also in 2 Wochen wieder an dieser Stelle, dann mit dem Blick in die Höhlen. Müssen wir uns irgendwie vorbereiten, Mario? Muss ich was Bestimmtes mitnehmen?
Ja klar, eine ganze Menge. Also Gummistiefel auf alle Fälle. Dicke Jacke, es ist kalt. Mm. Ein Helm wäre nicht schlecht und Kopflampe wäre auch sehr gut.
Ja, okay.
Geht ja in die Höhle.
Ja, habe ich alles dabei, kein Problem. Also so sitze ich dann hier im Podcast-Studio, wenn wir unsere Höhlenfolge aufnehmen, damit wirklich nichts passiert. Es ist gefährlich in den tiefen Höhlen der Welt, ne? Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann, Mario.
Ciao.
Tschüss.